NDR Info. Themen des Tages.
Die Amerikanerinnen und Amerikaner wählen. Bis in unsere Nacht hinein bestimmen sie von Küste zu Küste. Gouverneure, Abgeordnete, Senatoren stimmen über Referenden ab und entscheiden sich für einen Bewerber, der ins Weiße Haus einziehen will. Donald Trump, der vor 4 Jahren die Wahl nach seiner ersten Amtsperiode verlor und Amerika mit seiner MAGA-Bewegung schon wieder großartig machen will, oder Kamala Harris, die 4 Jahre als Vizepräsidentin im Westflügel arbeitete, sich inzwischen von Joe Biden abgesetzt hat und die erste Präsidentin der USA wäre. Das ist das Thema des Tages, des Wahltages. Auch wenn wir an dem vielleicht noch nicht erfahren, wer Sieger ist. Aber das kennen wir ja schon von einigen Wahlen zuvor. Ganz am Ende schauen wir noch, ob wir eine Bundesregierung haben. Stand jetzt ja. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Dass es knapp wird, das ist das Einzige, was die Meinungsforschungsinstitute verlässlich und unisono vorhersagen. Aber vielleicht stimmt nicht einmal das. Isabel Karas in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania. Wird es aus deutscher Zeitrechnung heraus eine lange Nacht, die am frühen Morgen immer noch keine feste Aussage erlaubt? Oder kann der Sieg auch eindeutiger ausfallen, als es die Umfragen anzeigen?
Also letztendlich muss ich sagen, kann wirklich alles passieren. In den Umfragen liegen Donald Trump und Kamala Harris weiterhin Kopf an Kopf. Also da befinden sich die kleinsten Unterschiede immer im Rahmen dieser Fehlerspanne, sodass man letzten Endes überhaupt nicht sagen kann, wer eigentlich die besseren Chancen hat. Folgen wir diesem Umfragetrend, dann wird es wahrscheinlich eher länger dauern, bis das Ergebnis dieser Wahl final feststeht. Wenn wir uns da mal zurückerinnern, vor 4 Jahren hat es noch bis zum Samstag gedauert, bis dann die US-Medien hier Joe Biden final als Präsidenten ausgerufen haben. Natürlich kann es aber auch anders laufen. Es kann auch sein, dass es ganz plötzlich einen Erdrutschsieg gibt, entweder für Harris oder für Trump, mit dem dann momentan noch niemand rechnet.
Dass die letzten Umfragen auch zeigen, dass das Wahlverhalten von Frauen und Männern eklatant auseinanderklafft, zeigt das, dass Kamala Harris die richtige Kandidatin war, weil sie Frauen zum Wählen bringt und ihre Themen aufgegriffen hat?
Also ich glaube, das zeigt eher, welche Themen hier unter anderem auch im Fokus stehen bei dieser Wahl. Also diesen sogenannten Gender Gap, diesen Unterschied im Wahlverhalten zwischen Männern und Frauen, den sehen wir, glaube ich, in den USA schon seit den 80er Jahren immer ziemlich konstant. Also dass die Frauen eher die Demokraten wählen, Männer eher die Republikaner. Aber gerade wenn es so um Themen geht wie Gesundheitsversorgung, wie soziale Gerechtigkeit oder eben auch Frauenrechte, dann wird dieser Gap immer noch mal größer, wie eben dieses Mal. Kamala Harris, die setzt sich ja für das landesweite Recht auf Abtreibung ein. Donald Trump will das den Bundesstaaten überlassen. Das ist eins der größeren Themen hier im Wahlkampf gewesen. Und ich glaube, das bringt eben auch diesen Gender Gap diesmal zustande.
Warum ist Pennsylvania vielleicht der Staat, der dann die Sache entscheidet?
Ja, das liegt daran, dass die Wahl hier letztendlich von den sogenannten Wahlleuten entschieden wird. Davon hat jeder Bundesstaat in den USA eine bestimmte Anzahl, je nachdem, wie viele Menschen eben in dem Bundesstaat leben. In Pennsylvania sind es 13 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner ungefähr, so viele wie in Bayern. Und da sind es dann eben 19 Wahlleute, um die es hier geht. Für einen Sieg, dann fängt jetzt hier die Rechnerei an, müssen sowohl Harris als auch Trump mindestens 270 Wahlleute aus den 50 Bundesstaaten für sich gewinnen. Und wir wissen, bei den meisten Staaten steht ja schon fest, an wen die Wahlleute gehen, weil diese Staaten eben traditionell republikanisch oder traditionell demokratisch wählen. In Pennsylvania ist es aber noch nicht klar und deshalb wird hier sehr gekämpft um diese 19 Wahlleute, zumal das auch mehr Stimmen sind als zum Beispiel in den anderen Swing States.
Wie wichtig sind dann noch die Kongresswahlen heute? Was und wer steht dabei zur Wahl und stimmen die Amerikaner dann gewissermaßen einfarbig ab? Also Trump plus republikanische Abgeordnete? Oder versucht man da womöglich den neuen Präsidenten, die Präsidentin gleich auszubalancieren?
Ja, die Kongresswahlen, die gehen eigentlich immer so ein bisschen unter, aber die sind letztendlich sehr wichtig, weil sie am Ende auch darüber entscheiden, wie viel Einfluss denn hier die zukünftige Präsidentin oder der zukünftige Präsident haben wird in der Amtszeit. Es geht um das gesamte Repräsentantenhaus, das zur Wahl steht, und um etwa ein Drittel des Senats. Und die Ergebnisse, die dabei rauskommen, die beeinflussen letztendlich wirklich, ob der Präsident oder die Präsidentin eben eine Mehrheit im Kongress haben wird und dementsprechend auch die eigenen politischen Vorhaben letztendlich umsetzen kann. Oder ob es zu einer geteilten Regierung kommt, in der dann eine Partei sozusagen das Weiße Haus hat, die andere hat eine oder beide Kammern vom Kongress. Und da wird es dann wieder schwieriger mit den politischen Vorhaben. Ich glaube, viele Amerikanerinnen und Amerikaner wählen eher einfarbig. Sicher gibt es aber auch welche, die ganz bewusst versuchen, da irgendwie so ein politisches Gleichgewicht herzustellen. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, auf lokaler Ebene, da können eben auch Themen relevant sein, die dann vielleicht über parteipolitische Grenzen hinausgehen. Da gibt es dann sicherlich auch Wählerinnen und Wähler, die eher wegen der Themen für einen bestimmten Kandidaten oder eine bestimmte Kandidatin stimmen.
Wie ist denn der Wahltag in Philadelphia bisher verlaufen in den ersten Stunden? Gibt es Schlangen? Gibt es Zwischenfälle? Gibt es Aufregung um abgewiesene Wähler?
Also ich glaube, was hier ganz besonders deutlich wird, ist das schöne Wetter. Wenn wir mal so auf den Tag schauen, sind jetzt schon um die 15, 16 Grad, sollen heute noch bis zu 24 Grad werden in Philadelphia und es ist sehr sonnig. Das ist etwas, was auch die Wahlbeteiligung beeinflussen kann. Da gibt es Studien, die zeigen, dass in den letzten Jahren mehr Amerikanerinnen und Amerikaner gewählt haben, wenn es warm war. Und das macht das Ganze natürlich sehr spannend. Also die Wahllokale sind hier seit 7 Uhr morgens geöffnet. An einigen haben sich direkt auch schon Schlangen gebildet. Das ist aber alles sehr gesittet abgelaufen.
Was sind die Rituale in unserer Fernsehwahlnacht, bei Ihnen der Wahlabend und die Abläufe beim Auszählen sowohl der heutigen Stimmen, der schon früher abgegebenen Stimmen, auch der Briefwählerstimmen? Und wer kann wann sagen, so ist es ausgegangen?
Also tatsächlich wird im Fernsehen natürlich den ganzen Tag schon über diese Wahl berichtet aus allen Bundesstaaten. Wirklich spannend wird es dann aber aus meiner Sicht erst, wenn die ersten Wahllokale schließen. Das ist ja je nach Zeitzone hier eben auch unterschiedlich. Und da werden dann häufig im Fernsehen die sogenannten Exit Polls veröffentlicht. Also das sind Umfragen, da werden quasi Wählerinnen und Wähler beim Verlassen der Wahllokale gefragt, für wen sie gestimmt haben. Das sind dann erste Anhaltspunkte, aber noch keine genauen Prognosen dafür, wie es am Ende ausgehen könnte. Und in den Fernsehsendern und auch zum Beispiel von der Associated Press, von AP, werden dann nach und nach die verschiedenen Bundesstaaten gecallt, sagt man hier. Also da wird verkündet, wer gewonnen hat. Und am Ende verkünden auch die Medien traditionell den Wahlausgang, sobald eben entweder Kamala Harris oder Donald Trump diese benötigten 270 Wahlleute-Stimmen erreicht haben sollte. Wir wissen aber nicht genau, wann das wirklich der Fall ist, weil in Pennsylvania, wo ich eben bin, da können die Briefwahlstimmen zum Beispiel erst jetzt ausgezählt werden, also heute am Wahltag. Und das kann auch dazu führen, dass die Ergebnisse erst spät eintrudeln, vielleicht sogar erst zum Ende der Woche hin.
Informationen von unserer Korrespondentin Isabel Karras aus Philadelphia. Der Wahltag in New York bisher. Unsere Korrespondentin Charlotte Voss hat ihn in den vergangenen Stunden verfolgt. Hier ihre Reportage.
Midtown New York heute Morgen um kurz vor 6. Bei 11 Grad Außentemperatur kommen die ersten Männer und Frauen, um ihre Stimme in der Polling Station 41. Straße, 11th Avenue abzugeben und werden von Wahlhelfern begrüßt, die noch schnell letzte Schilder aufkleben, Vote hier, Vote aquí und Absperrgitter aufstellen. Keine 10 Minuten später verlassen Olli und Daniel als Erste das Wahllokal. Frei wählen zu können und dies gerade getan zu haben, macht die beiden glücklich.
Amazing.
Mit ihren großen Kaffeebechern in der Hand erzählen sie ins ARD-Mikrofon, dass sie Kamala Harris gewählt haben. Sie trauen der Demokratin eher zu, das Land zu einen, als Donald Trump. Der Republikaner hingegen schüre Hass.
Kamala.
Why?
We just need to make sure that we have the right person in office. It's about bringing the country together.
Tired of the hate from Donald Trump. We need someone to bring the country together.
244 Millionen Amerikaner haben heute die Wahl. 5,2 Millionen von ihnen leben in New York City. Laura und Alex sind zwei von ihnen. Auch sie sind am Election Day extra früh aufgestanden, um ihr Wahlrecht zu nutzen. Es werde bestimmt viel los sein, meint Alex.
No, it's beautiful. The people is happy, very busy, very, very busy day gonna be today.
Natürlich ist die Wahl geheim, die beiden stehen aber ganz klar zu ihrer Entscheidung.
Only Trump. Trump.
Was erwarten Sie von dem ehemaligen Präsidenten, wenn er wieder ins Weiße Haus einziehen sollte?
Because Trump, they give me more respect my life.
Trump und die Republikaner haben mehr Respekt für mich und mein Leben. Hier ist alles schlechter geworden. Ich mag es nicht. Die USA sollten wieder so werden wie vor 10, 15 Jahren. Make America great again.
We just want to make America great again.
Auch Jason verlässt im Laufschritt das Wahllokal und biegt auf die 42. Straße ein. Die Lebensader Manhattans, die zum Times Square führt. Für ihn ist Wählen eine demokratische Bürgerpflicht.
Part of our democratic duty.
Auch der Marketingleiter hat dem gebürtigen New Yorker Trump seine Stimme gegeben.
Donald Trump.
Warum? Es gehe um die Wirtschaft und wie es den Menschen gehe, meint Jason und liegt damit im Trend der wahlentscheidenden Themen.
Well, we have high inflation right now.
Nun, wir haben im Moment eine hohe Inflation, Wohnkosten, Lebensmittel sind teuer. Es geht darum, wer diese Kosten stabilisieren und die Wirtschaft stabilisieren kann. Stadt und Bundesstaat New York gelten als urdemokratisch, als blau. So auch diese Frau, die im Business-Look auf dem Weg zum Job ist.
I voted for Kamala.
Doch die weit verbreitete liberaldemokratische Einstellung ist nicht ihr alleiniger Grund. Für sie ist der Republikaner Trump aus einem ganz anderen Grund nicht tragbar, nicht wählbar.
Well, I won't vote for a criminal.
Sie gebe keinem Kriminellen ihre Stimme. Der ehemalige Präsident Trump ist in New York in mehreren Verfahren verurteilt worden, unter anderem wegen sexueller Belästigung und Betrug. Die letzten US-Wahllokale schließen am Morgen deutscher Zeit. Keiner kann sagen, wie lange das Auszählen dauert und wie knapp es in den als entscheidend geltenden 7 Swing States wird. Einen Rekord gibt es aber schon. Ein Drittel aller Wähler haben bereits Early Voting oder Briefwahl gemacht.
Charlotte Voss aus New York. Ortswechsel Green Bay, rund 100.000 Einwohner, Verwaltungssitz des Brown County im Bundesstaat Wisconsin. Dort war NDR-Reporterin Mareike Aden dieser Tage unterwegs und ihr Thema bei den Begegnungen und Recherchen war Abtreibungen und wie Frauen bei dieser Wahl wählen. Sie haben im Häuserwahlkampf eine Frauenärztin und Mutter von zwei Kindern begleitet, selbst derzeit schwanger und natürlich mit einem geschärften Blick auf das Thema Abtreibung. Warum ist es für so viele ein wahlentscheidendes Thema?
Es laufen tatsächlich rund um die Uhr Wahlwerbespots, die das Recht auf Abtreibung im Fokus haben, gerade von den Demokraten. Und die warnen, dass Trump ein sehr weitgehendes Abtreibungsverbot planen würde. Dabei ist das Thema Abtreibung jetzt ja erstmal keins, über das man rund um die Uhr sprechen möchte unbedingt. Aber jetzt in diesem Wahlkampf war das anders. Es wird und wird offen diskutiert. Und das geht auf die Präsidentschaft von Donald Trump zurück. Denn der hat einige konservative Richter für den obersten Gerichtshof ernennen können. Und die haben im Sommer 2022 dann das Urteil gekippt, das jahrzehntelang bundesweit das Recht auf Abtreibung garantiert hat. Und viele glauben, dass genau das seine Absicht auch war, als er diese Nominierung gemacht hat. Und seit 2022 gelten in vielen Bundesstaaten nun sehr strenge Regelungen, zum Beispiel mit Ausnahmen nur nach Vergewaltigung, nach Inzest oder wenn das Leben der Mutter nachweislich in Gefahr ist. Und auch hier in Wisconsin, wo ich bin, da gab es zwischenzeitlich auch so ein ganz strenges Abtreibungsverbot, eine Regelung, die auf ein Gesetz von 1849 zurückging, wo drei Ärzte dann auch bestätigen mussten, dass das Leben der Mutter in Gefahr sei und man nur dann handeln dürfe, was auch Frauen in Gefahr gebracht hat. Im Moment ist das hier in Wisconsin wieder zwischenzeitlich lockerer geregelt nach einem Bezirksgerichtsurteil, aber dieses Thema ist einfach eins, was ganz viele Menschen und vor allem eben Frauen umtreibt.
Das heißt, das Thema mobilisiert Frauen, Frauen, die sonst vielleicht nicht wählen oder Frauen, die auch schon anders gewählt haben, weil es um Frauenrechte geht, die man zu verlieren droht. Wie sieht das die Frauenärztin mit ihren vielen Wahlkampfkontakten in diesen Tagen?
Ja, ich bin mit Erna Igler, die ist eine Frauenärztin hier in Green Bay, im Häuserwahlkampf zum Beispiel unterwegs gewesen, aber nicht nur. Und sie sagt zum Beispiel, dass das ein Kampf um die Demokratie ist. Denn Demokratie bedeutet eben auch, über den eigenen Körper bestimmen zu können. Das ist etwas, das man nicht nur von ihr hört, sondern auch tatsächlich einfach, wenn man mit Frauen spricht, über dieses Thema. Und sie sagt eben auch, und das hört man immer wieder, Schwangerschaftsabbrüche gibt es eben nicht, weil man einfach aufwacht und denkt, ich will jetzt eine Abtreibung, sondern das hat Anna Igler mir mehrfach erzählt. Sie sagt, das würde eben immer bedeuten, dass irgendetwas schiefläuft, sei es mit der Schwangerschaft oder im Leben einer Schwangeren und dass für eine schwangere Frau dann in dem Moment eine Abtreibung die beste Option ist.
Und die Männer, Mareike Aden, sollen ja bei der Entstehung des werdenden Lebens eine gewisse Rolle spielen. Ist das auch für Sie ein wegweisendes Thema oder geht es Ihnen heute um ganz andere Dinge?
Also es gibt auch Männer, die sagen, und die hat auch Michelle Obama zum Beispiel plädiert, das sind ja unsere Frauen, unsere Töchter, unsere Nichten, die auch dieses Thema angeht. Das heißt, es wird sicher auch Männer geben, die aus solchen Gründen für Kamala Harris Stimmen, aber es sind eben auch andere Themen natürlich, die dann nicht nur Männer bewegen. Wisconsin ist ja ein Swing State, also hier wird auch viel geredet über die Wirtschaft. Ich war bei einem Spiel von den Green Bay Packers, die NFL, das ist ja hier ein sehr wichtiger Verein, und da haben mir viele Männer erzählt, es geht mir um Einwanderung, es geht mir um die Wirtschaft, sollen die Bundesstaaten das doch regeln? Also es wird sogar hier teilweise gesagt, ist das hier eine Wahl zwischen den Frauen auf der einen Seite und den vielleicht weißen Männern, die eher auch keinen College-Abschluss haben, wenn man das vereinfacht sieht. So habe ich schon Beobachter hier des Wahlkampfes sprechen hören. Und viel diskutiert wird hier zum Beispiel ein Wahlkampf mit der Stimme von Julia Roberts, wo zwei Frauen in der Wahlkabine für Harris stimmen, sich dabei zuzwinkern. Und ihre Männer sind offensichtlich Trump-Wähler, und vor denen halten sie dann ihre Wahl in diesem Wahlspot offensichtlich geheim. Also die Demokraten hoffen wohl auch auf heimliche Harris-Wähler, Frauen, die bisher nicht Demokraten waren, die eher unabhängig sind und vielleicht auch älter sind. Und das wären auch die Frauen, die hier in Wisconsin dann den Ausschlag geben könnten.
Mareike Aden aus Green Bay, Wisconsin. Panorama ist übrigens mit mehreren Reportageteams in den USA unterwegs und dreht rund um den Wahltag mit Anhängern beider Kandidaten. Den fertigen Film gibt's am Donnerstagabend um 21.45 Uhr im Ersten. Nicht nur für Amerika steht viel auf dem Spiel in den Wahlkabinen und auf den Wahlzetteln. Wer im Weißen Haus sitzt, wer im US-Kongress den Ton angibt, das berührt auch andere Länder und Kontinente, auch Europa. Darüber habe ich mit der Politikwissenschaftlerin und Expertin für internationale Beziehungen, Dr. Sophia Besch, gesprochen. Senior Fellow beim Carnegie Endowment for International Peace, die den Wahltag in Washington verbringt. Würde denn eine zweite Amtszeit Donald Trumps eine Wiederholung der ersten, oder ist die Annahme zu optimistisch? Denn viele Stabschefs, Sicherheitsberater, Außen- und Verteidigungsminister, die wir kannten, sind ja längst aus dem Team Trump geflohen, raten von seiner Wahl ab.
Ja, die Befürchtung ist, dass das optimistisch wäre, denn was man wirklich sehen kann, ist, dass die Trump-Kampagne und die MAGA-Organisation deutlich disziplinierter, deutlich organisierter sind dieses Jahr. Dass diese Theorie der Adults in the Room, also der moderaten Kräfte um Präsident Trump, die ihn in seiner letzten Amtszeit ein bisschen moderiert haben, dass die dieses Mal nicht mehr funktionieren würde, dass also die Extreme sich durchsetzen würden. Allerdings besteht immer noch ganz viel Unsicherheit, weil wir immer noch nicht wissen, welche Berater, Beraterinnen er tatsächlich ernennen würde in seinem Kabinett. Und es gibt so viele verschiedene Strömungen auch noch in diesem MAGA-Movement in der Republikanischen Partei. Das hätte dann doch noch große Auswirkungen.
Was bliebe den hiesigen Transatlantikern, wenn das Weiße Haus erratisch wird? Muss man dann Klinken putzen im Kongress, und hat man das in den vermeintlich guten, ruhigen Jahren auch getan?
Also ich glaube schon, man kann es hier in Washington spüren, dass sich gerade im letzten Jahr, als sich dann abzeichnete, dass es tatsächlich eine Chance einer erneuten Trump-Präsidentschaft gibt, dass es hier doch viele Diplomaten, Diplomatinnen nach Washington und in ganz Amerika rumgereist sind und sich bemüht haben, diese Beziehungen auch mit der Republikanischen Partei aufrechtzuerhalten oder neu zu beginnen. Das Problem ist, dass es natürlich auch, wenn man eine gute persönliche Beziehung hat, nicht davon ablenken kann, wenn die grundsätzliche Ideologie des Präsidenten einfach die transatlantische Beziehung, so wie sie in den letzten Jahrzehnten bestanden hat, grundsätzlich in Frage stellt.
Was wissen wir wirklich über die außenpolitische Agenda von Kamala Harris und der Demokraten? Dass sich im US-Wahlkampf nur wenige dafür interessierten, ist begreiflich. Aber welche Hinweise haben wir Europäer empfangen, wo die Reise hinginge mit ihr?
Ja, das ist ganz richtig, dass es in dem Wahlkampf wenig um Außenpolitik geht. Wobei man schon sagen muss, dass es deutlich mehr um Europa und um die NATO ging, als man das vielleicht erwartet hätte. Und ich führe das darauf zurück, dass Donald Trump sich sehr an dem Erbe von Joe Biden abgearbeitet hat und dass es bei Joe Biden natürlich viel um die NATO ging in seiner Präsidentschaft und auch das Teil des Pitches von Donald Trump ist, dass er diesen Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich beenden will. Von Kamala Harris' Außenpolitik wissen wir wenig. Wir wissen, dass wir wahrscheinlich mit Kontinuität rechnen können, einfach weil ihre Berater, Beraterinnen, das Team um sie herum ein Kontinuitätsteam ist. Das sind Leute, die auch schon für Obama gearbeitet haben, die auch schon für Biden gearbeitet haben. Und sie hat es sehr betont, dass sie die Außenpolitik von Präsident Biden unterstützt. Wobei auch hier man sagen muss, dass schon im letzten Jahr auch unter Joe Biden sich außenpolitische Prioritäten ja ein bisschen verschoben haben, weg von Europa hin zum Nahen Osten zum Beispiel.
Und wenn sich das fortsetzt, unter welchem Präsidenten, Präsidentin auch immer, sind wir darauf vorbereitet oder sind wir durch die Jahre mit Joe Biden, Anthony Blinken und Lloyd Austin zu verwöhnt, weil die Lebensversicherung für unseren Kontinent eben verlässlich anspringt?
Ja, das ist die große Frage. Die Hoffnung ist natürlich, dass wir vorbereitet sind. Ich muss aber schon sagen, alle 4 Jahre steht in Europa so ein bisschen unser Schicksal auf dem Wahlzettel in Amerika. Und das kann so eigentlich nicht weitergehen. Und das ist schon ein Zeichen dafür, dass wir nicht genug darin investiert haben, in die europäische Stärke in der transatlantischen Beziehung. Und es stimmt natürlich, dass unter Präsident Biden ein bisschen ein Aufseufzen der Erleichterung durch Europa gegangen ist. Und die Befürchtung ist, dass wir uns vielleicht ein bisschen zu sehr zurückgelehnt haben. Wenn es jetzt Kamala Harris werden sollte, dann wäre mein Appell, dass wir das nicht wieder tun, sondern dass wir alles daran investieren, dass wir in 4 Jahren nicht wieder dastehen, wo wir jetzt stehen.
Und investieren könnte in der NATO ganz praktisch heißen, dass das 2%-Ziel nun wirklich nicht nur erreicht sein müsste, sondern dass wahrscheinlich eine 3 da stehen wird.
Das gehört auf jeden Fall dazu. Es geht um Verteidigungsausgaben, es geht aber auch um generell mehr europäische Ressourcen, mehr europäisches Entscheidungspersonal in der NATO. Die strategische Führung der USA die Allianz hängt einfach noch sehr davon ab und da kann Europa noch deutlich mehr tun.
Sagt Dr. Sophia Besch vom Carnegie Endowment for International Peace. Stell dir vor, es ist Wahltag in Amerika und niemand kriegt mit, wenn in Berlin die Regierungskoalition zerbricht. Kann nicht passieren, weil unser Hauptstadtstudio auch an einem Tag wie heute den Fokus auf Kanzleramt, Bundestag und Parteizentralen richtet. Die Ampel sucht nach einem Konsens zum Haushalt 2025, zur Wirtschaftspolitik und zum Fortbestand des von Anfang an eher unfreiwilligen Dreierbündnisses. Auch heute ein Treffen von Kanzler, Vizekanzler und Finanzminister. Morgen sieht man sich in größerer Runde im Koalitionsausschuss wieder. Lissy Kaufmann aus Berlin sucht Annäherungen oder Absprungssignale.
Auch heute wieder Krisengipfel im Kanzleramt. Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck waren am Morgen zu Besuch bei Kanzler Scholz. Es wird weiter verhandelt.
Über den Haushalt, über Wirtschaft und Arbeit, über die Industrie,
sagt der Kanzler. Über allem schwebt die Frage, schaffen es die 3 Ampelpartner, sich auf einen gemeinsamen Weg aus der Wirtschaftskrise zu einigen? Der Kanzler bleibt guter Dinge.
Es gibt Handlungsoptionen, die da sind. Eine hat der Wirtschaftsminister aufgerufen. Und diese und andere zeigen, wenn man will, kann man sich einigen.
Man kann, wenn man will, aber will man auch? Zumindest bei einem Partner ist sich da derzeit keiner mehr so richtig sicher. FDP-Chef Christian Lindner. Es mehren sich Stimmen, die sagen, Lindner hätte sich längst für den Ausstieg entschieden, wartet nur noch auf den richtigen Zeitpunkt. Lindner selbst gibt sich handlungswillig.
Die Lage des Landes, die duldet kein Nichtstun, sondern erwartet und erzwingt eine angemessene, fundierte, aber eben auch grundlegende Reaktion.
Grundlegende Reaktionen, könnte das auch heißen, ein Ausstieg aus der Koalition, wenn er die eigenen wirtschaftspolitischen Ziele nicht durchsetzen kann? Die Stimmung in der Koalition ist jedenfalls angespannt, so sehr wie selten seit Bestehen der Ampel. Alles scheint möglich. Unbedingt weitermachen wollen derzeit nur noch Sozialdemokraten und Grüne. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich fordert ganz offensiv,
weiterhin eben alles dafür zu tun, mit aller Kreativität auch diesem Land Halt zu geben.
Ähnlich klingt auch Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge.
Und deswegen appellieren wir an diejenigen, die vielleicht nachdenken in dieser Koalition, ob sie bleiben wollen oder nicht, dass sie auch entschlossen sind, diese Koalition gemeinsam erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Unsere Entscheidung ist klar und wir können ja nur unsere Entscheidung treffen. Und wir wollen eine Koalition, die eine Mehrheit hat im Deutschen Bundestag. Alles andere macht keinen Sinn.
Doch so recht mag man sich nicht vorstellen, wie sich diese Partner noch mal zusammenraufen wollen. Erst recht nicht, seit am vergangenen Freitag das Positionspapier von Christian Lindner an die Öffentlichkeit gelangt ist. Mit Forderungen für eine wirtschaftspolitische Wende. Aus der Wirtschaft bekommt Lindner dafür Rückendeckung. albern. Kindereien heißt das dagegen aus der SPD. Und auch die Grünen fühlen sich provoziert.
Ich habe auch kein Verständnis für Positionspapiere von einem FDP-Parteivorsitzenden, die so aufgeschrieben sind, von wegen, haha, ich schreibe mal auf, was meine Koalitionspartner am allermeisten ärgert. Und dann gucke ich mal, wie cool meine Provokation wirkt. Dafür ist jetzt einfach nicht die Zeit.
So Katharina Dröge. In der Opposition jedenfalls stellt man sich auf Neuwahlen ein. Das macht CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt deutlich.
Wir erleben eine Dead-Man-Walking-Woche der Ampel. Wir erwarten nicht, dass es am Mittwoch zu einer Beendigung der Haushaltsstreitigkeiten der Ampel kommt, sondern zu einer Beendigung der Koalition.
Morgen Abend trifft sich der Koalitionsausschuss im Kanzleramt. Wie lange die Sitzung dauern wird, ob es zum Showdown kommt und die Koalition zerbricht, im politischen Berlin mag derzeit keiner mehr eine Prognose abgeben.
Lissi Kaufmann aus Berlin am Ende der NDR Info Themen des Tages am Dienstag. Der Tag der US-Wahl auf NDR Info und in der ARD Infonacht halten wir Sie den ganzen Abend durch die Wahlnacht und natürlich morgen früh mit Zahlen, Berichten, Reportagen, Gesprächen und Analysen auf dem Laufenden.